Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde, an diesem EM-Sonnabend. Und sind Sie schon so richtig in EM-Stimmung oder fehlt da noch etwas? Dann hätte ich Folgendes für Sie. Ja, und das ist er, der offizielle EM-Song der UEFA. Mein Fazit, naja, gab bessere, gab auch schlechtere. Aber sprechen wir über Fußball, sprechen wir über Ergebnisse. Gestern Abend ging es endlich los, die Europameisterschaft im eigenen Land und das Auftaktspiel in München, das bestritten die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland. Und die deutsche Nationalmannschaft konnte das erste Spiel der EM gewinnen, aller Unrufe zum Trotz. Herzlichen Glückwunsch an das Team rund um Trainer Julian Nagelsmann. Und wir nehmen den Auftakt zur Europameisterschaft zum Anlass für eine sportliche Folge. Denn Matthias Icken, der ist wandern. Deswegen sprechen wir heute mit unseren Insidern über den HSV, über St. Pauli und über den restlichen Sport in unserer Stadt. Vom nordischen auf das rheinische Format, das Abendblatt verändert sich und unser Chefredakteur Lars Heider erklärt, was sich für die Leserinnen und Leser ändert. Spannende reale Kriminalfälle, das besprechen unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher und der bekannte Rechtsmediziner Klaus Püschel in ihrem Podcast Dem Tod auf der Spur. In ihrer letzten Folge war auch eine wichtige Botschaft enthalten. Wir haben also wieder viel vor an diesem Sonnabend und wir starten jetzt. Eigentlich sitzt an diesem Sonnabend immer der Mann neben mir, der zu allem etwas sagen kann. Aber Matthias Icken wandert im Auftrag der Abendblatt-Redaktion. Und deswegen haben wir die heutige Folge etwas umgestellt. Im Zeichen der Fußball-EM wollen wir über Sport sprechen. Und zwar über den HSV, den FC St. Pauli und die anderen Sportarten in Hamburg. Dazu gebe ich meinen drei Gesprächspartnern, HSV-Insider Stefan Walter, St. Pauli-Experte Rupert Fabich und Sportass Alex Berthold, jeweils drei Aussagen zu ihrem Fachgebiet zur Diskussion. Die Aussagen dürfen auch gerne mal etwas provokant sein, denn wir wollen heute gemeinsam ergründen, Hamburg und der Sport. Eine Liebesgeschichte? Fragezeichen. Wir starten mit unserem FC St. Pauli-Experten Rupert Fabich. Moin, Rupert.
Moin.
Rupert, bevor wir anfangen, eine ganz wichtige Frage. Ist Fabian Hürzeler schon in Brighton, schon auf Wohnungssuche oder?
Nee, er ist in Miami, meines Wissens, um die Copa America zu schauen.
Und vielleicht bei Inter Miami, dem Verein von Lionel Messi, noch zu unterschreiben?
Das glaube ich nicht, dass er dahin gehen wird.
Deiner Meinung hat sich nicht geändert, er geht sicher zu Brighton?
Ja. Da müsste schon extrem viel passieren, dass das noch in die Brüche geht. Also die Einigung zwischen Vereinen steht offenkundig unmittelbar bevor. Und man stellt sich mal vor, selbst wenn das jetzt noch platzen würde, aus welchem Grund auch immer, das wäre schon schwer zu vermitteln, auch der Mannschaft gegenüber, dass dann der Trainer in drei Wochen die Saisonvorbereitung aufnimmt, der eigentlich mit dem Kopf und dem Herzen schon in Brighton war.
Jetzt habe ich so ein bisschen gerüchteweise gelesen, dass Marcel Hartl vielleicht da mitgeht. Was ist da dran?
Nee, da ist nichts dran. Also die Premier League ist schon nochmal ein Level über allem, was Marcel Hartl bislang gespielt hat. Und nicht, dass ich es ihm nicht zutraue, aber das wäre sicherlich keine große Rolle. Und ich glaube, da schaut Brighton eher nach anderen Spielerprofilen. Bei Marcel Hartl war es wohl so, dass er ein Angebot aus den USA hatte, was sich erstmal zerschlagen hat, aber was womöglich noch mal heiß werden könnte. Wenn das wieder nicht klappt, dann gibt es wohl einen Bundesligisten aus dem unteren Tabellendrittel, der ihn direkt holen würde. Also da gibt es andere Alternativen.
Aber keine Option, bei St. Pauli zu bleiben?
Das würde ich ausschließen.
Ich habe drei Aussagen mitgebracht, die können auch ein bisschen provokant sein. Stell dich da gleich drauf ein. Ich möchte auch allen St. Pauli-Fans an dieser Stelle sagen, das spiegelt nicht immer meine Meinung wider, diese Aussagen. Ja. Ich bin ein Anhänger des FC St. Pauli, das kann ich hier ganz offen sagen. Ich freue mich nachher auf Stefan Walter, der drei Aussagen zum HSV bekommt, die wahrscheinlich noch ein bisschen provokativer werden. Aber fangen wir gleich an, steigen wir ein. Die erste Aussage, mit der ich dich konfrontieren möchte, wo ich deine Meinung haben möchte, ist Hürzeler Abgang und wichtige Spieler gehen. Im nächsten Jahr können wir uns wieder auf ein Stadtderby freuen, und zwar in der zweiten Bundesliga.
Stimme ich nicht zu. Wenn wir uns auf ein Stadtderby freuen können, dann in der ersten Bundesliga, weil ich wie jedes Jahr nicht dazulerne und immer wieder glaube, der HSV wird aufsteigen. Also ich denke, der HSV wird 2025/26 in der Bundesliga spielen. Wenn also Stadtderby, dann in der Bundesliga aufgrund des HSV. Und was St. Pauli betrifft, würde ich nicht zwingend sagen, dass sie absteigen. Also du hast jetzt gerade Hürzeler weg und wichtige Spieler weg. Ein wichtiger Spieler ist weg, Marcel Hatte. Das ist der einzige aus der Stammelf. Ansonsten hast du eine eingespielte Mannschaft, viel Kontinuität, die punktuell noch verstärkt wird. Eine Mannschaft, die auch nochmal vertieft wird. Die, und da bin ich mir sehr sicher, auch einen wirklich guten Trainer wieder bekommen wird. Von daher würde ich St. Pauli nicht als Abstiegskandidaten Nummer 1 betiteln. Da gibt es andere Mannschaften meiner Meinung nach. Und ich gehe davon aus, dass sie die Qualität dazu besitzen, auf jeden Fall drin zu bleiben.
Gucken wir doch mal auf andere Mannschaften, gucken wir doch auf die abgelaufene Saison und auf den Etat. St. Pauli hat ja direkt gesagt, nicht über 30 Millionen, so sie planen somit um die 25 Millionen. Wenn wir in die abgelaufene Saison der Bundesliga gucken, den niedrigsten Etat in der letzten Saison hatte der SV Darmstadt. 37 Millionen sind immer noch 12 Millionen mehr, als St. Pauli plant. Kannst du dich erinnern, Darmstadt, gute Saison gespielt, spielen die nächste Saison noch in der... Nein, die spielen nicht in der Bundesliga, sie sind abgestiegen und zwar als Tabellenletzter, 10 Punkte hinter dem Vorletzten. Alle anderen Vereine hatten in dieser Saison ein Etat von über 60 Millionen Euro. Wie soll St. Pauli die Liga halten?
Also erstmal kommt ja ein wenig zusätzliches Geld rein, sicherlich durch TV-Gelder, durch erhöhte Sponsorengelder. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch betrachten, Bundesliga-Spielbetrieb kostet auch wesentlich mehr. Also nicht nur was Auflagen angeht, was Gehälter angeht, was Aufstiegsprämien betrifft, die jetzt noch gezahlt werden müssen, die auch nicht unbedingt günstig sind. Es müssen neue Spieler verpflichtet werden, deren Gehälter wieder angepasst werden. Also es ist jetzt nicht so eine Milchmädchenrechnung. Man spielt erste Bundesliga, man kriegt 20 Millionen mehr an TV-Geldern und hat 20 Millionen mehr zum Ausgeben. Es kommt ja voraussichtlich noch an unplanmäßige Einnahme rein mit der Hürzeler Ablösesumme, die auch wohl ordentlich ist.
Kannst du dazu was sagen, eine Zahl?
Schwierig, sich auf eine genaue Zahl festzulegen. Also
ungefähr?
Hoher einstelliger Millionenbereich, würde ich sagen. Dementsprechend wird es womöglich ein doch etwas größerer Etat werden. Wie sollen sie die Liga halten? Eigentlich so, wie sie aufgestiegen sind, wie sie sich die gesamten vergangenen 5 Jahre, würde ich sagen, sukzessive verbessert haben mit extrem cleverem und gutem Scouting. Also wie viele Spieler hat St. Pauli in den vergangenen Jahren ablösefrei geholt? Wie viele Spieler haben sie per Leihe geholt, die aufgegangen sind? Welche Spieler haben sie sehr günstig aus zweiten, dritten, schwedischen Ligen geholt, die niemand auf der Rechnung hatte und die wirklich eingeschlagen haben. Und ich glaube, das wird auch wieder ein Erfolgskriterium der kommenden Saison werden, dass sehr clevere Transfers angestellt werden, die nicht teuer sind. Spieler, die jetzt auch in der Haushaltung nicht wirklich über die Gehaltsgrenzen hinausschießen. Und wenn die sportlich funktionieren, dann ist es eigentlich egal, was man letzten Endes an Gesamtetat hat. Es kommt eher auf die sportliche Qualität an. Sicherlich, man kann schon sagen, Geld schießt Tore und je mehr Geld man hat, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man Erfolg haben wird. Ist ja ganz logisch. Aber St. Pauli hat eigentlich in den vergangenen Jahren nachgewiesen, dass das zumindest für diesen Verein nicht das alleinige Erfolgskriterium ist.
Aber ist das nicht ein bisschen sehr fußballromantisch und für die Top-Ligen in Europa eigentlich nicht mehr machbar zu sagen, man geht da rein mit einem guten Konzept, mit einem guten Scouting-Konzept? Das hört sich an für mich, das ist ein Top-Verein der zweiten Liga und jetzt wollen sie an der ersten Liga bestehen.
Ja und nein, auf Spitzenebene ist es sicherlich so, dass man langfristig auch einfach richtig viel Geld braucht und investieren muss, um mitzuhalten. Wenn man sich aber Clubs anschaut, die auch in den vergangenen Jahren gut dabei waren, ohne Unsummen auszugeben, dann sind das häufig auch Clubs, die ein wirklich gutes Scouting-System haben, die langfristig gedacht haben, die nicht zu viel Geld verbrannt haben. Bayer Leverkusen, die haben unfassbar viel Geld und die haben auch wahnsinnig viele Millionen investiert. Aber im Vergleich zum FC Bayern beispielsweise oder auch Borussia Dortmund war das noch übersichtlich. Freiburg ist ein Paradebeispiel in der vergangenen Dekade sicherlich, wie man auch mit einer guten Nachwuchsarbeit, mit schlauen Transfers, auch mit schlauen Verkäufen die Mannschaft sukzessive verbessern kann. Also sicherlich kann man nicht davon ausgehen, dass St. Pauli jetzt um die europäischen Ränge mitspielt und es geht ganz klar gegen den Abstieg. Also da gibt's kein Vertun. Aber die Chance wird schon signifikant erhöht dadurch, dass sie im sportlichen Bereich wirklich gut arbeiten. Und das kann man, glaube ich, so festhalten, dass sie da eine sehr, sehr gute Arbeit in den vergangenen Jahren geleistet haben.
Und würdest du auch sagen, dass sie eine deutlich bessere Arbeit leisten als die letzten Male, in der sie in der Bundesliga waren? Wir erinnern uns, die beiden letzten Male in der Bundesliga direkt wieder als Tabellenletzter abgestiegen. Beim letzten Mal, wo sie in der Bundesliga waren, haben sie danach den Komplettabsturz hingelegt. Erst als 18. aus der Bundesliga abgestiegen, dann als 17. aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen. Also ist da einfach was passiert im Verein, auch stabilere Finanzen und, dass man sagen kann, der FC St. Pauli ist bereit für das Abenteuer Bundesliga?
Also ich war bei den letzten Malen noch nicht dabei, da war ich noch nicht in Hamburg, deswegen kann ich jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen und hier zu sehr von oben herab reden. Aber sicherlich, es ist offenkundig, dass seitdem einiges im Verein passiert ist und auch wahrscheinlich deutlich bessere Arbeit geleistet wird. Das, was du eben angesprochen hast mit der Fußballromantik, gefühlt war das damals durchaus noch so, dass auch viele Spieler einfach gehalten worden, geholt worden, verlängert worden, so aus Folkloregründen heraus, weil eben entsprechend auch das Typen waren, die zum Verein gepasst haben, zu St. Pauli gepasst haben. Damals war generell der Fußball, glaube ich, noch nicht insgesamt so weit, was Daten angeht, was Scouting angeht, was das Netzwerk betrifft, dass man häufiger mit dem Transfer mal daneben gelegen hat. Und dann würde ich auch als, ich würde mal zwei Marken festhalten, 2014 ist Oke Göttlich Präsident geworden, der den Verein doch schon deutlicher ausgerichtet hat, auch auf effizientere Strukturen. Und 2019 Andreas Bornemann als Sportchef geholt, dem es wirklich gelungen ist, Saison für Saison die Mannschaft auf dem Papier besser zu machen. Das hat sich dann nicht immer in den Erfolgen stringent gezeigt, aber langfristig betrachtet muss man schon sagen, die Qualität hat enorm zugenommen. Und St. Pauli hat sich sicherlich ein wenig wegentwickelt von dieser Fußballromantik. Es gab ja auch wirklich fanseitig große Unzufriedenheit, wenn dann langjährige Leistungsträger nicht verlängert wurden, dass Timo Schulz freigestellt wurde. Und mitunter kann man vielleicht die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, kritisieren. Sportlich zumindest gibt es da wenig Ansatzpunkte, das jetzt rückblickend kritisch zu sehen. Und deshalb glaube ich schon, dass eine bessere Arbeit geleistet wird als in den vergangenen Malen. Aber es ist sicherlich auch Natur der Sache im Sport, dass je weiter die Zeit voranschreitet, immer mehr Wissen angehäuft wird und dementsprechend die Leistung auch besser werden. Da kannst du, glaube ich, durch die Bank in jedem Sport weggehen. Wenn du jetzt gerade Leichtathletik-EM schaust, so vor 60 Jahren sind die 100 Meter nicht in unter 10 Sekunden gelaufen worden oder gerade so. Mittlerweile haben wir den Weltrekord bei 9,58 Sekunden, wobei das auch jetzt schon seit 15 Jahren da steht. Aber natürlich werden die Leistungen immer besser mit zunehmendem Wissen, das angehäuft wird.
Da führst du uns perfekt zur zweiten Aussage, mit der ich dich konfrontieren oder die ich dir zur Debatte stellen möchte. Und zwar das Image als kapitalismuskritischer Linker und besonderer Verein dient doch nur der Vermarktung, also knallharten kapitalistischen Interessen.
Das ist eine schöne Aussage und eine fiese Aussage, um darauf Bezug zu nehmen. Also antikapitalistisch ist der Verein nicht, kann er auch gar nicht sein. Und ich glaube, das nimmt er auch nicht für sich in Anspruch, das zu sein, weil
die Fußballrevolution wurde ausgerufen.
Ja, aber nicht mit einem antikapitalistischen Ansatz. Also das ist, glaube ich, jedem bewusst und das sagt auch niemand, dass man jetzt komplett ohne Finanzmittel und ohne ein sinnvolles Wirtschaften Erfolg haben kann. Kapitalismus kritisch an manchen Stellen, vielleicht mitunter etwas plakativ, an manchen Stellen sicherlich ausgelebt. Ich würde aber gar nicht behaupten, dass St. Pauli jetzt selber von sich aus dieses Image als kapitalismuskritischer Verein pflegt, sondern eher als gesellschaftlich progressiver Verein. St. Pauli hat ja schon relativ klare Ideen. Man kann jetzt immer von Werten sprechen. Das ist an mancher Stelle vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Und da ist auch immer die Frage, wer bestimmt, welche Werte das sind. Und Werte sind ja auch was sehr Subjektives. Aber sie haben schon Ideen davon, wie Fußball funktionieren soll, wie teilweise Politik funktionieren soll, vor allem aber auch, wie gesellschaftliches Miteinander funktionieren soll. Und da braucht man sicherlich auch zu Teilen wirtschaftliche Erfolge, um diese Ideen deutlicher zu kommunizieren und auch umzusetzen. Es ist ja schon auch der Fall, das wird auch seitens St. Pauli gesagt, dass es ihnen bewusst ist, je größer der sportliche Erfolg, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie auch, um ihre Botschaft rüberzubringen. Die größere Bühne hat man. Wenn sie jetzt absteigen würden in die dritte Liga, dann wären sie auch in vielen Ebenen gar nicht mehr ernst genommen. Das Podium ist viel kleiner, die Reichweite viel geringer. Also ihnen ist schon sehr wohl bewusst, dass es in erster Linie immer noch ein Fußballverein ist. Und Fußball, allein dadurch, dass man Fußball spielt, dass Menschen im Stadion zusammenkommen, das Ganze drumherum, da kann man ja schon unfassbar viel mit bewegen für eine Gesellschaft, für Miteinander, für Harmonie, Toleranz, Respekt dafür, dass man einfach miteinander redet und ein gemeinsames Thema hat, völlig unabhängig davon, wo man herkommt, welcher Kultur man angehört, vielleicht sogar welcher politischen Gesinnung man ist, weil man da ein gemeinsames Thema findet. Und deshalb würde ich jetzt sagen, komplett Kapitalismus, feindlicher oder kritischer Club, das ist vielleicht ein bisschen ein Image, was von außen kreiert wird, was gar nicht aus dem Verein herauskommt.
Ich gebe dir ein Beispiel und ich bin da auf deine Meinung gespannt. Und zwar haben sie ja ihre Eigenmarke eingeführt, fair produziert, nachhaltig. Und die gehen jetzt an Puma, damit es mehr Geld gibt. 2 Millionen pro Saison soll es angeblich geben. Ist das dann nicht eher so ein bisschen verlogen? Oder ist das, du sagst, das ist einfach das Geschäft und sie sind ja, sie geben es ja nicht auf. Sie sind ja trotzdem weiter fair produziert und nachhaltig.
Auch da finde ich, ist verlogen deutlich drüber und der falsche Begriff dafür. Ich glaube, dadurch, dass sie das, diese Eigenmarke eingepflegt haben, eingeführt haben, haben sie gewisse Grundlagen geschaffen und gewisse Standards auch etabliert. Ganz einfach in den eigenen Strukturen, was auch so die Infrastruktur, was die Produktion angeht, was Lager angehen, Lieferwege angehen. Und die kann man jetzt ja auch einfordern und halten bei Puma. Und das Ziel vom FC St. Pauli ist, so war es zumindest selber kommuniziert, jetzt auch dadurch, dass sie diese gewissen Strukturen eingeführt haben, intern bei Puma heraus eine Revolution anzuregen. Das weiß ich nicht, ob das in der Form umsetzbar ist. Ich glaube, da ist Puma nochmal das deutlich größere Unternehmen. Ich glaube aber auch, sie hätten sich Puma nicht ausgesucht, wenn die jetzt ihre Kleidung für 1 Cent in Bangladesch von Kindern produzieren lassen würden. Also gewisse Standards und gewisse Kriterien sind durch die Eigenmarke geschaffen worden. Dadurch kann man die dann auch einfordern und kann vielleicht schrittweise auch bei Weltkonzernen wie Puma Strukturen im Kleinen verändern. Also die Veränderungen, die sie da anstoßen, sind mit Sicherheit nicht so, dass sie da jetzt die komplette Produktion und Modewelt umwerfen. Aber es sind eben vielleicht Veränderungen im kleinen Maß und das ist ja auch schon mal was Gutes. Es muss jetzt nicht immer die ganz große Revolution sein. Wenn du jetzt von Verlogenheit sprichst, auch da, wie gesagt, den Begriff finde ich nicht passend. Was ich kritischer sehe, ist tatsächlich diese Wettgeschichte und dann zur Spielbank zu gehen. Also das.
Oh, wie schön, das hätte ich gleich angesprochen. Ah, siehst du? Ich gebe dir das Zitat von Oke Göttlich einmal und dann lass uns darüber sprechen. B-Win läuft aus, der Vertrag wird nicht verlängert und Oke Göttlich sagt, wir treffen solch mutige Entscheidungen, weil wir überzeugt sind, dass sich dieser konsequente Weg mittel- und langfristig auszahlen wird, weil die Glaubwürdigkeit unseres Vereins und unserer Marke auch für eine größere Stahlkraft für unsere Partner sorgt. Und wenige Wochen danach passiert das, was du gerade angesprochen hast, ein Vertrag mit der Spielbank Hamburg.
Auch da wieder ein bisschen differenzierter drauf blicken. Ich glaube, der Spielbankvertrag ist auf einem deutlich niedrigeren Niveau als B-Win und das ist alles nicht so prominent platziert. Das finde ich schon unglücklich, zumindest, dass auf der einen Seite der Sportwettenanbieter rausfliegt oder glaube auch ihrerseits ja auch oder von B-Win auch aus da nicht unbedingt noch das Interesse bestand, langfristig zusammen weiterzuarbeiten und auf der anderen Seite kommt dann eine Spielbank rein. Also die Frage, ist die Spielbank so viel besser als ein Sportwettenanbieter? Ist das Suchtrisiko da geringer? Es gibt sicherlich gewisse Auflagen in Spielbanken. Ich war ewig nicht in der Spielbank, deswegen kann ich das nicht beurteilen, wie das jetzt ist, wenn man da reinkommt, ob das kontrolliert wird, wie alt man ist und ob die darauf Acht geben, dass da niemand jetzt 24 Stunden dran sitzt oder dass, ich glaube, es gibt gewisse Mindestbeiträge oder Maximalbeiträge, die man einsetzen kann, die man verspielen kann, meines Wissens, aber ob das jetzt wirklich komplett suchtpräventiv angelegt ist, weiß ich nicht. Ist auch, glaube ich, nicht im Geschäftsmodell der Spielbanken vorgesehen, dass das unbedingt so ist. Ja, das würde ich etwas kritischer sehen. Jetzt kann es auch gut sein, dass dieser Spielbankvertrag schon auf lange Sicht im Vorhinein geplant war, also dass der längst beschlossen war, bevor das mit B-Win auseinanderging und man konnte dann nicht anders, weil eben Verträge sind und man kann eben trotzdem noch Geld einnehmen, was ich auch legitim finde. Geld, was in Sport investiert werden kann, Geld, was aber auch dann wieder in gesellschaftliche Projekte oder in soziale, in Jugendarbeit investiert werden kann. Ich finde, wenn man das Geld dann so anlegt, dann kann ich damit leben, auch wenn es von der Spielbank kommt und wenn es von der Werbung für die Spielbank kommt. Wie gesagt, das finde ich aber grundsätzlich, fand ich es etwas unglücklich.
St. Pauli sagt ja auch gerne, ein anderer Fußball ist möglich, und ich gebe dir da recht, ich glaube, es ist sehr schwierig, in diesem Turbokapitalismus des Sports überhaupt einen anderen Fußball zu versuchen. Und das muss man dem FC St. Pauli ja wirklich zugutehalten. Sie versuchen es, wenn auch nicht immer im ganz Großen. Also ich gebe dir recht, die große Revolution wird, glaube ich, nicht mehr möglich sein in diesem Sport, aber im Kleinen versuchen sie es. Ich habe noch eine dritte Aussage, und zwar ist das immer eine Aussage, die HSV-Fans gerne provokativ rufen. Da möchte ich gerne mit dir noch kurz drüber sprechen, und zwar: St. Pauli ist ein Stadtteil, aber der HSV ist Hamburg.
Tja, würde ich jetzt nicht ablehnen, die Aussage, kann sein. Also ich bin seit 2017 in Hamburg, und auch mein Gefühl ist, dass natürlich der HSV eine ganz andere Strahlkraft in der Stadt und auch über die Stadtgrenzen hinaus hat als der FC St. Pauli. Andererseits würde ich sagen, wo ist das Problem? Also St. Pauli ist im Stadtteil verankert. Sie sind auch national, sogar global verankert, dadurch, dass sie ja gewisse Themen haben, für die sie auch stehen. So, sie sind ja auch eine riesengroße Marke, also eine der bekanntesten Marken. Und ob jetzt der HSV bekannter ist, sei es drum. Also es ist einfach so, ja. Aber ist ja kein Thema. Also das finde ich jetzt nicht weiter dramatisch und kann man mit leben. Ich glaube, es ist auch nicht der Anspruch von St. Pauli, dem HSV, den Rang als Nummer 1 der Stadt abzulaufen. Das haben sie jetzt sportlich gemacht. Was die Gesamtmarke, was ja auch ein scheiß Wort im Sport ist, betrifft, natürlich, da ist der HSV um Längen voraus, allein aufgrund der ganzen Historie, viel mehr Fans, viel mehr Mitglieder, viel mehr sonst was, das größere Stadion, das hat eine unfassbare Wucht, dieses Volksparkstadion, aber dann ist es so, also das ist, finde ich jetzt nicht in irgendeiner Form schlimm.
Ich bin gespannt, was Stefan nachher dazu sagt. Wer sich besonders interessiert für die Fans der beiden Vereine, da gibt es auf abendblatt.de eine interaktive Fankarte, wo die Fans verwurzelt sind. Den Link stelle ich in die Shownotes. Und damit schließen wir das Thema FC St. Pauli ab. Vielen Dank, Rupert.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Und aus der Bundesliga ab in die zweite Liga. HSV, wir müssen reden. So heißt unser erfolgreichster Sportpodcast. Und über den Hamburger Sportverein spreche ich mit einem der Gastgeber dieses Podcasts. Und zwar meinem Kollegen aus der Abendblatt Sportredaktion, Stefan Walter. Hallo Stefan.
Moin Sebastian.
Stefan, das gleiche Prinzip für dich auch. Du kriegst gleich drei Aussagen von mir zum HSV. Und ich bin gespannt auf deine Meinung. Aber bevor wir da reinstarten, die dritte Aussage, die ich eben unserem St. Pauli-Insider Rupert, unserem Kollegen, gegeben habe, war: St. Pauli ist ein Stadtteil, der HSV ist Hamburg. Und das ist jetzt außer Konkurrenz, aber ich würde deine Meinung gerne trotzdem dazu wissen.
Das ist ja ein Zitat von Daniel Thune, dem ehemaligen HSV-Trainer. Und ich finde, er hat damals eigentlich das Leben in der Stadt sehr gut beschrieben.
Ich glaube, kurz und knackig können wir das dabei belassen. Ich kann dir sagen, Rupert, unser St. Pauli-Insider, hat eine ähnliche Antwort gegeben.
Okay. Deswegen. Ich würde Daniel Thune einfach grundsätzlich nicht widersprechen, von daher lasse ich den Satz gerne so stehen.
Obwohl er gerade in der Relegation gescheitert ist, aber das tat mir auch ein bisschen leid. Obwohl ich eh kein Fan dieser Relegation bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer ungerecht, dass einer, der eigentlich absteigen sollte und einer, der eigentlich aufsteigen sollte, dass die nochmal gegeneinander spielen, weil der Bundesligist hat immer Vorteile.
Gehört zum Sport dazu, dass man auch mal verliert. Ich persönlich bin auch kein Freund der Relegation. Ich verstehe die Gründe der DFL, weil sich dieser K.O.-Wettbewerb natürlich sehr gut finanziell vermarkten lässt. Aber er ist natürlich ein Stück weit ungerecht, weil der Verein, der eine deutlich schlechtere Saison in der Bundesliga gespielt hat, aber von vornherein viel höhere finanzielle Möglichkeiten hatte, seinen Kader zusammenzustellen, einfach nochmal eine Chance bekommt, die Liga zu halten, mit größeren Möglichkeiten als der Underdog aus der zweiten Liga, der eigentlich den Aufstieg verdient hätte. Aus sportlicher Sicht, glaube ich, ist damit alles gesagt.
Wir wollen mal drüber reden, wo der HSV Nummer 1 ist. Und zwar habe ich dir die erste Aussage mitgebracht: Der HSV ist nur in einer Kategorie Nummer 1, und zwar in der Anzahl der Trainer.
Du spielst wahrscheinlich auf die vielen Trainerwechsel der vergangenen Jahre an. Das ist natürlich ein Mechanismus, den Jonas Bold, der mittlerweile entlassene Sportvorstand des HSV, versucht hatte zu durchbrechen, indem er sehr, sehr, sehr lange an Trainer Tim Walter festgehalten hat. Einige Fans, vor allem auch der Aufsichtsrat, waren im Winter der Überzeugung, dass man da schon hätte handeln müssen. Jonas Bolt hat ihm letztlich das Vertrauen geschenkt und noch ein paar Monate weiter mit ihm gemacht, bis er dann Steffen Baumgart holte, und damit hat sich die Liste wieder um eine Person erweitert. Ich glaube, man hat trotzdem, wenn man allein auf die letzten 3 Jahre blickt, seit dann eben Tim Walter und dann hinten raus auch Baumgart im Amt waren, hat man versucht, ein bisschen gegen den Trend zu schwimmen, aber die Statistik lügt natürlich nicht.
Ich habe mir alle Vereine der abgelaufenen Saison der ersten und zweiten Liga angeguckt und einfach mal das Jahr 2010 genommen. Also gute 14, fast 15 Jahre, und habe mal geguckt, wie viele Trainer hatten die einzelnen Vereine. Ich habe immer die Interimstrainer mit reingenommen, auch wenn sie nur 1-2 Tage waren. Da ist der HSV Erster. Und der HSV hat seit 2010 mit Interimstrainern, immer dazu sagen, 23 Trainer gehabt, was nicht schlecht ist. Auf dem zweiten Platz, hast du eine Vermutung, wer könnte es sein von den Erst- und Zweitligisten?
Ja, Schalke 04.
Schalke 04 mit 22 und 3?
Hertha BSC?
Nee, die haben gar nicht so viele, weil die immer sehr lange an Pal Dardai festgehalten haben. Okay. Es ist Kaiserslautern mit 21 Trainern seit 2010. Als kleine Referenz, die beiden Nordclubs. St. Pauli hat in dieser Zeit 11 Trainer mit Interimstrainern und Holstein Kiel 8. So, was ist das? Was machen wir mit 23 Trainern?
Ja, der Tabellenplatz oder die Liga-Zugehörigkeit des HSV zeigt natürlich, dass nicht unbedingt jeder Trainerwechsel erfolgsversprechend war. Gerade die ersten waren ja auch noch zu Bundesliga-Zeiten. Man sollte sich immer Statistiken vor Augen führen und daraus auch dann ableiten, dass mit einem Trainerwechsel nicht automatisch der Erfolg dann kommt oder man sich den auch nicht erkaufen kann, weil ein Trainerwechsel natürlich auch immer teuer ist. Meistens wird der alte Trainer abgefunden und der neue Trainer kostet auch nochmal 1-2 Euro inklusive Beraterhonorar. Man hätte sicherlich in der Vergangenheit auch mal 1-2 Mal an Trainern festhalten können, unter anderem an Daniel Thun, der bereits hier schon Erwähnung gefunden hat. Allerdings gab es damals den Impuls aus der Mannschaft, dass es nicht mehr so harmonierte. Am Ende, wenn man in der zweiten Liga bleibt und vor allem auch abgestiegen ist aus der Bundesliga als Traditionsverein mit so großen finanziellen Möglichkeiten, spricht natürlich vieles dafür, dass die Trainerwechsel nicht unbedingt die richtige Entscheidung waren.
Und wenn ich mir jetzt die 3 Vereine angucke, die da vorne sind, also Kaiserslautern unter Ferner Liefen, die sind fast abgestiegen. Schalke, Traditionsklub, auch fast abgestiegen aus der zweiten Liga jetzt. Da geht gar nichts. Karel Gerards, der das gerade macht, ist auch schon wieder fast rausgeflogen. Dann wären sie auch auf der 1, auf einer geteilten 1. Und der HSV mit 23. Ich habe dir mal ein paar Namen mitgebracht, weil ich habe mir mal selber angeguckt, wer war denn alles Trainer des HSV seit 2010? Bruno Labbadia, kann ich mich dran erinnern, der war, glaube ich, sogar 2-mal da. Armin Fee, Michael Oenning. Bei Michael Oenning war übrigens, möchte ich kurz anmerken, da war ich gegen den ersten FC Köln im Stadion, haben sie richtig auf die Mütze bekommen. Ich glaube, irgendwas mit 5 war es am Ende. Thorsten Fink, Bert van Marwijk, der hat mal Dortmund trainiert, bin ich der Meinung. Mirko Slomka, Markus Gisdol, Bernd Hollerbach, Hannes Wolf, inzwischen sehr erfolgreich beim DFB, Dieter Hecking und noch einige mehr, die man jetzt nicht erwähnt. Aber ist das nicht ein Nachteil? Also wenn ich mir die 3 Clubs angucke, da konnte ja keiner mal in Ruhe arbeiten. Und der Einzige, den man gelassen hat, du kannst mich jetzt berichtigen, war doch Tim Walter, der bis auf den Nichtaufstieg ja gar nicht so wenig Erfolg hatte. Oder siehst du das anders?
Hast du jetzt viele Baustellen aufgemacht, die wahrscheinlich, wenn ich auf alle eingehe, den Rahmen etwas sprengen würden. Ich bin davon überzeugt, dass der HSV unter Tim Walter nicht aufgestiegen wäre und das war nun mal das klare Ziel. Es ist auch ein bisschen einfach, die Siegstatistik aus der zweiten Liga mit der Siegstatistik der Bundesliga-Trainer zu vergleichen. Natürlich wird der Zweitligatrainer dann immer besser abschneiden. Deswegen finde ich, muss man bei der Trainerbilanz auch den Cut machen zwischen erster und zweiter Liga und sollte sich davor vergleichen, hüten. Man darf auch nicht den Misserfolg des HSV, den es zweifellos seit 7 oder seit 6 Jahren gibt mit dem Abstieg und den darauf folgenden Nichtaufstiegen, man darf diesen Misserfolg auch nicht nur darauf runterbrechen, dass man so häufig den Trainer gewechselt hat. Es gibt auch für jeden einzelnen Trainerwechsel der vergangenen Jahre einzelne Erklärungen. Und es mag zum Beispiel auch sein, dass Hannes Wolf beim DFB jetzt sehr viel Erfolg hatte, aber auch da gab es eben den Impuls aus der Mannschaft, dass das am Ende gar nicht mehr funktionierte. Man hat ihm auch mit Aaron Hunt einen Spielertrainer, Co-Trainer dann noch zur Seite gestellt, als man schon gesehen hatte, oh, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Er ist gar nicht mehr in der Lage, die Mannschaft zu motivieren oder auch zu greifen. Und beim DFB kann man sicherlich anders arbeiten als in Hamburg. Ich glaube, man braucht hier beim HSV auch nochmal ein anderes Trainerprofil als zum Beispiel bei Holstein Kiel, den Verein, den du schon angesprochen hast. Es ist natürlich so, dass beim HSV viele Leute von außen mitreden und es wird immer viel auf die Medien heruntergebrochen, aber es sind ja gar nicht nur die Medien, sondern alleine innerhalb des Vereins wollen ja sehr viele Leute mitreden und es gibt Anteilseigner und jeder hat seine Meinung und das muss man natürlich auch alles moderieren können und man muss auch den Druck ein Stück weit abkönnen. Und deswegen glaube ich, ja, es ist einfach bei einem Traditionsverein schwieriger, einen Trainer auszuwählen, weil der mehr mitbringen muss als bei einem kleineren Verein, wo man vielleicht mal von Montag bis Freitag in Ruhe arbeiten kann, ohne dass sich allzu viele Leute für interessieren, ehe dann am Samstag das Spiel kommt. Ist nicht immer alles ganz so einfach zu begründen und schon gar nicht, wenn man sich dann die Bilanzen der Trainer anguckt, wenn sie dann den HSV verlassen haben und dann relativ schnell zu dem Urteil kommt, ach, die sind ja doch gut und die haben ja dort doch Erfolg. Nicht jeder Trainer passt auch zu jedem Verein, das sollte man dann immer berücksichtigen dabei.
Aber welcher Trainer passt denn zum HSV? Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage dann.
Ich glaube, beim HSV braucht man immer Führungspersönlichkeiten, die einfach eine sehr gute und selbstbewusste Außendarstellung haben. Das wissen ja auch die Entscheidungsträger beim HSV, dass es darauf ankommt. Jetzt wollen wir mal gucken, was Steffen Baumgart vielleicht nächste Saison schafft. Soll der mit dem HSV aufsteigen, wird man relativ schnell zum Urteil kommen, dass Steffen Baumgart zum HSV passt. Wenn er es nicht schafft, natürlich nicht. Am Ende hängt wie immer alles von den Ergebnissen ab.
Aber wenn du gerade so diese starken Persönlichkeiten erwähnt hast, dann stelle ich die provokante Frage, wann holen wir denn Stefan Effenberg und Felix Magath?
Wenn du der Meinung bist, dass beide starke Persönlichkeiten sind, dann erklärt das, glaube ich, vieles, warum du nicht beim HSV angestellt bist. Nein, also ich glaube, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, Felix Magath ist natürlich ein großes Vereinsidol, aber man sollte dann auch irgendwann wissen, wann seine Zeit vielleicht auch im Profifußball vorbei ist und man dann lieber die Rolle des Experten oder des Außenstehenden einnimmt. Stefan Effenberg hat meines Wissens nach noch gar keine Erfolge nachgewiesen in seiner Zeit nach seiner Profikarriere. Also alleine mit markigen Sprüchen ist man jetzt auch nicht ganz oben auf der Liste der selbstbewussten Außendarsteller. Gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, zum Beispiel auch sportliches Know-how.
Du hast gerade Steffen Baumgart schon erwähnt und da könnte man jetzt auch provokativ fragen, wann freuen wir uns denn auf Trainer Nummer 24? Also gibst du ihm jetzt die Zeit, weil er war ja auch, wenn ich die Berichte so ein bisschen richtig gelesen habe, ja schon fast wieder auf der Kippe. Macht man überhaupt mit ihm weiter?
Also in erster Linie gibt Stefan Kunz ihm die Zeit, nicht ich. Aber es ist natürlich schon so, dass Steffen Baumgart mit großem Druck in die Saison geht. Das weiß er selber auch. Er weiß, dass er von vornherein liefern muss. Ich persönlich finde es richtig, dass man ihm jetzt erstmal die Chance gibt und sich anguckt, wie denn der Saisonstart unter ihm gelingt, da er einfach noch keine Vorbereitung beim HSV hatte. Er ist zu einem schwierigen Zeitpunkt der Saison verpflichtet worden, hat dann auch aus meiner Sicht etwas zu radikal sofort versucht, das gesamte Spielsystem von Tim Walter eigentlich auf links zu drehen und seinen eigenen Spielstil durchzusetzen. Das ist sicherlich nicht so einfach, wenn man den Spielrhythmus immer von Wochenende zu Wochenende hat und nie so richtig Zeit hat, auch mal Dinge einzustudieren. Die Mannschaft war auch 2,5 Jahre den Fußball von Tim Walter gewohnt. Also das kann man sicherlich nicht in 2-3 Wochen aus den Köpfen kriegen. Von daher glaube ich, wird es jetzt auch spannend sein zu beobachten, wie er sich in der Vorbereitung macht, wie die Spieler dann auch entsprechend sein System adaptieren. Er wird auch nochmal 4, 5 Neuzugänge bekommen, die dann auch zu seiner Idee passen. Und dann muss er aber natürlich auch liefern, beziehungsweise dann müssen die Ergebnisse auch kommen. Und wenn sie kommen, dann glaube ich, wird der HSV wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden um den Aufstieg. Wenn sie nicht kommen, wird er auch relativ schnell unter Druck geraten und dann wird sich auch Stefan Kunz irgendwann die Frage stellen müssen. Ich denke aber, es war richtig, dass er erstmal an ihm festgehalten hat. Denn wenn du als neuer Sportvorstand kommst und eigentlich als erste Amtshandlung den Trainer entlässt, dann stehst du ja selber auch schon wieder unter Druck. Von daher war das schon richtig, da mal ein bisschen Druck rauszunehmen. Und erstmal sich die Arbeit von Steffen Baumgart auch anzugucken, bevor man kommt und nur anhand von Fernseheindrücken dann sein Urteil fällt.
Und da hast du ja schon etwas Entscheidendes angesprochen. Wir gehen zur zweiten Aussage, denn die Frage ist, hängt es überhaupt am Trainer oder den Spielern oder hängt es nicht an einer bestimmten Jahreszeit? Die zweite Aussage ist, ohne Frühjahr wäre der HSV längst in der Bundesliga. Und ich habe dir da auch 3 Beispiele mitgebracht aus 3 Saisons. 22/23 bis Anfang März war man auf Platz 1 oder 2. Danach ging es runter auf 3 und am Ende scheiterte man in der Relegation. Saison 2021 bis Ende Februar auf klarem Aufstiegskurs, wochenlang auf dem ersten Tabellenplatz. Danach wurde man Vierter. Und Saison 19/20 bis Mitte Februar auf dem ersten oder zweiten Tabellenplatz. Und am Ende wurde man wieder Vierter. Was ist da los im Frühling? Das Wetter, die Blumen, was ist da los? Was passiert im Volkspark?
Die berühmte April-Statistik im Volkspark, wenn es bergab geht beim HSV. Es ist natürlich die Zeit, in der die Crunch-Time der Saison losgeht und dann auch nochmal der Druck steigt. Und natürlich müssen Kaderplaner von vornherein auch Spieler auswählen, die dieser Situation gewachsen sind. Und wie auch schon nach vorherigen Fragen besprochen, ist diese Drucksituation in Hamburg auch nochmal höher oder gerade beim HSV auch nochmal höher als bei St. Pauli. Und natürlich müssen dann Spieler entsprechend auch mental robust sein und dann auch sich dem widersetzen können. Eine gewisse Widerstandsfähigkeit hat dem HSV mit Sicherheit in den letzten Jahren immer mal gefehlt oder sie war zumindest nicht auf 100%igem Level vorhanden. Am Ende aber, das war ja auch deine Frage, ob es immer am Trainer liegt, es gehören natürlich immer mehrere Faktoren dazu. In erster Linie gibt es natürlich drei verantwortliche Bereiche. Es ist zum einen logischerweise die Mannschaft. Die Spieler stehen auf dem Platz. Die sind natürlich auch verantwortlich. Die treffen dann auch die Entscheidung auf dem Platz. Nicht jeder Spielzug ist durchgecoacht. Das ist auch klar. Also natürlich müssen die Spieler sich schon auch an die eigene Nase fassen, wenn die Ergebnisse ausbleiben und die Zielsetzung verfehlt wird. Natürlich ist es auch der Trainer, der auch Nuancen beeinflussen kann durch sein Coaching und natürlich auch die richtige Aufstellung. Und die richtige taktische Herangehensweise von vornherein. Und genauso mit in diesem Boot sitzt aber auch der Kaderplaner. Beim HSV ist es Klaus Koster. Sein offizieller Titel ist Direktor Profifußball. Aber natürlich auch der Sportvorstand, der letztlich seinen Kopf auch hinhalten muss für all die Entscheidungen. Also all die Leute, die mit der Zusammenstellung des Kaders, mit der Einstellung der Spieler, das betrifft natürlich den Trainer, aber auch die Führungsspieler und die Achse. Alle Leute, die da mit reinmischen, die müssen sich dann am Ende auch der Situation stellen, wenn der Aufstieg verpasst wurde.
Und ich gebe dir jetzt nochmal zwei Aussagen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die eine ist von einem ehemaligen Sportvorstand, Oliver Kreuzer, der sich hinsetzt in die Pressekonferenz, da warst du sicherlich dabei oder vielleicht dabei, und als erste Amtshandlung erstmal die Champions League aufruft. Also soweit ich weiß, war der HSV damals noch in der zweiten Bundesliga und er sagt, es wäre doch schön mal in der Champions League wieder zu spielen. Und die zweite Aussage ist von Tim Walter, er verliert 2-4 gegen Karlsruhe in der abgelaufenen Saison, war sicherlich auch so ein bisschen der Anfang vom Ende dann. Und sagt, ja, die sagen HSV immer zweite Liga, die wissen ja gar nicht, dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Am Ende ist er entlassen worden und der HSV ist in der zweiten Liga geblieben. Ist das nicht auch dieser interne Druck, von dem du redest, den sich die Leute dann auch selber machen?
Ja, meistens lädt sich der Druck natürlich von oben nach unten ab und irgendwo muss er dann raus. Dann ist es vielleicht auch mal eine Pressekonferenz. Oliver Kreuzer, muss ich dich nur ganz kurz korrigieren, das war schon noch zu Bundesliga-Zeiten. Ja. Von Investor Klaus-Michael Kühne, damals allerdings schon als Drittliga-Manager diffamiert. Natürlich ein sehr unrühmliches Zitat, das auch nicht seiner Arbeit gerecht wird. Aus meiner Sicht eine alte Kamelle, dass er die Champions League ausgerufen hat. Beschäftigen uns lieber mit der Gegenwart zum Beispiel, dann aber natürlich auch mit der nahe zurückliegenden Vergangenheit um Tim Walter. Und mit diesen Aussagen hat er sich mit Sicherheit keinen Gefallen getan. Das waren auch Aussagen, die intern durchaus kritisch gesehen wurden, kann ich an der Stelle sagen. Also er hat nicht jedem gefallen, ist auch nicht sehr hanseatisch gewesen, wie er da vorgegangen ist. Und Tim Walter strotzt natürlich auch so vor Selbstbewusstsein. Ihm ist auch immer eine gewisse Arroganz nachgesagt worden. Und wer solche Sprüche liefert, und ich kann es sogar aus persönlichen Gründen ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich auch gerne mal ein bisschen aus dem Fenster lehnt und provoziert. Ja, mache ich vielleicht im privaten Freundeskreis auch mal gerne. Aber wer sowas macht, der muss dann auch liefern und der muss sich auch daran messen lassen. Und so gesehen, hat er am Ende natürlich dann seine Zielsetzung verfehlt.
Und jetzt wollen wir zur dritten Aussage gehen und das ist sehr gut, dass du diese Unruhe und diesen Druck ansprichst. Das ist ja bei Schalke ähnlich. Schalke hat ja auch immer dieses, alle wollen, dass sie aufsteigen und wie kann man so tief spielen? Eigentlich muss der Trainer weg und der neue Trainer und der nächste. Und das ist beim HSV ja ähnlich. Und ich gebe dir dazu eine Aussage, die auch besonders auf die Verantwortlichen zielt. Und na klar ist die auch ein bisschen provozierend, aber ich hoffe, man verzeiht mir das. Und zwar ist die Aussage, der HSV hat keinen langfristigen Plan, außer Aufstieg und dann wird schon alles werden.
Da würde ich tatsächlich widersprechen. Ich habe schon das Gefühl, dass ein langfristiger Plan verfolgt wird auf sportlicher Ebene. Zum Beispiel auch der Finanzvorstand Erik Huwe achtet ganz genau darauf, dass er jetzt schon die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine Bundesliga-Saison auch schafft. Man achtet bei der Spielerauswahl darauf, dass das auch Spieler sind, die man nicht direkt wieder bei einem möglichen Aufstieg austauschen muss, sondern auf die man auch perspektivisch setzen kann. Entwicklungsfähige Spieler, ja, nicht immer Spieler, die mit 30 Jahren vielleicht schon am Zenit sind und hier nochmal den Vertrag ihres Lebens unterschreiben und sich danach zur Ruhe setzen können, sondern wirklich Spieler, die nochmal was erreichen wollen auch und die sich auch noch verbessern können vor allem, von denen man in der Bundesliga also auch nochmal den nächsten Schritt erwarten kann. Natürlich würde man mehr Positionen austauschen, wenn man dann irgendwann mal aufsteigen würde. Das ist ja auch völlig klar. Das betrifft aber jede Mannschaft. Das betrifft die Saison wahrscheinlich auch den FC St. Pauli. Aber ich würde dieser These auf jeden Fall widersprechen und finde schon, dass man sowohl natürlich darauf achtet, dass man nicht abhängig ist, vor allem finanzieller Natur, vom Aufstieg, sondern dass es auch weitergeht, wenn man nicht aufsteigt. Ja, man kann auch jetzt wieder den Etat halten, ohne abzuspecken, und gleichzeitig aber auch darauf achtet, dass man ein Fundament aufbaut, mit dem es dann auch in die Bundesliga gehen kann, sowohl finanziell als auch sportlich.
Aber warum redet der HSV so wenig darüber? Warum kriegt man immer so viel Streit und so viel Unruhe und Druck mit und nicht, wie viel eigentlich auch gut gearbeitet wird? Weil du sagst es ja richtig, also die Finanzen sahen vor ein paar Jahren schlechter aus. Die Jugendarbeit wurde auf eine gute Stufe gehoben. Auch die Mannschaft wirkt, auch wenn sie nicht aufgestiegen ist, reifer. Ich finde, man erkennt ein leichtes Spielsystem. Es gibt ja viel Positives auch zu berichten. Warum schafft es der HSV nicht, dieses Positive nach vorne zu stellen? Oder anders gefragt, so wenig nach vorne zu stellen?
Ja, ist vielleicht eine Frage, die du der Kommunikationsabteilung des HSV stellen solltest. Ich finde aber zum Beispiel schon, dass wir auch in unserer Berichterstattung immer darauf achten, dass dann auch ausgewogen berichtet wird und dass wir jetzt nicht nur Unruhe verbreiten, wie uns von der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal unterstellt wird, sondern wir durchaus auch zum Beispiel die positiven Finanzzahlen erwähnen und auch ganz klar die Pläne äußern, als auch der Deal mit Klaus-Michael Kühne im Zuge des Rechtsformwechsels von der AG zur KGaA beschlossen wurde, woraufhin ein 30 Millionen Euro schweres Darlehen sich von Fremd in Eigenkapital umgewandelt hat bzw. umwandeln soll, wenn der Rechtsformwechsel dann endlich mal durch ist. Da haben wir zum Beispiel auch darüber berichtet, dass dieses Geld jetzt nicht sofort einfach rausgeprasst werden soll, jetzt nicht andere Vereine schon danach lechzen können, welche hohen Ablösesummen wieder in Hamburg bezahlt werden, sondern dass man eben peu à peu damit auch strategische Ziele verfolgt. Also ich finde schon, dass diese Themen auch Gewichtung finden, auch bei uns. Die Frage ist natürlich aber auch immer, welche Themen sorgen für Interesse, welche Themen verbreiten sich, welche Themen liest man vielleicht auch selber als Konsument oder auch als Fan, und möglicherweise ertappt sich ja dabei auch der ein oder andere, dass ja reißerische Schlagzeilen einen vielleicht dann eher mal zum Lesen bringen, als einfach nur ein ganz normaler Bericht, dass eigentlich alles erstmal halbwegs normal läuft. Also das ist auch eine Frage, glaube ich, die sich der Fan und Konsument dann auch mal stellen sollte, ob er wirklich alles liest oder sich über alles informiert oder nur die Sachen, die ja vielleicht auch ein bisschen dramatisch mal klingen.
Ich muss sagen, ich bin nicht der größte HSV-Befürworter oder Fan. Und was ich in den letzten Jahren verfolgt habe, das war genau das, was du gerade angesprochen hast. So diese, ja, Ruhestandsverträge, wie es so schön heißt. Also nichts gegen einen Seroberto, aber der war schon recht alt, als er kam. Für mich ist das Paradebeispiel, auch wenn es ellenlang her ist, die meisten werden sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, Juan Pablo Sorin, der hier angekündigt wurde wie der große Heilsbringer. Ich glaube, der hat 2 Spiele gemacht, ansonsten war er verletzt. Aber diese Zeit ist vorbei. Also der HSV arbeitet anders als in den vergangenen Jahren. Du kannst jetzt mich aber auch berichtigen und sagen, eigentlich haben sie immer gut gearbeitet, man hat es noch nicht so mitbekommen.
Ja, ist definitiv vorbei. Also Juan Pablo Sorin, wenn ich mich richtig erinnere, war natürlich auch vor meiner Zeit, aber der ist dann hier mal spontan auch bei der WM 2006 hier gescoutet und verpflichtet worden, ja, weil die Verantwortlichen damals auf der Tribüne saßen und ihn hier am Spielen sehen, und dann hat er möglicherweise seinen Bruder geschickt, aber die Leistung aus diesem WM-Spiel konnte er nicht nochmal bestätigen beim HSV. Sind damals natürlich auch noch andere Ablösesummen und Gehälter bezahlt worden. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Es gibt auch eine Gehaltsobergrenze. Es wird darauf geachtet, dass es nicht so große Ausschläge innerhalb des Kaders gibt, ja, dass es nicht, dass der Topverdiener nicht dreimal so viel verdient wie zu Zeiten von Bobby Wood und Pierre-Michel Lasogga, auch noch gar nicht so lange her. Lasogga hat hier 3,5 Millionen in der zweiten Liga verdient. Da haben natürlich schon alle anderen in der Kabine auch neidisch drauf geguckt und sich gefragt, okay, so viel schlechter bin ich auch nicht, warum verdiene ich eigentlich deutlich unter 1 Million? Das war natürlich einfach nicht harmonisch, und daran hat man extrem gearbeitet die letzten Jahre, um das wirklich auf gesunde Füße zu stellen. Und das sorgt zum Beispiel auch dafür, dass der HSV jedes Jahr aufs Neue wieder sportlich angreifen kann, um den Aufstieg mitspielen kann, und nicht alles wie ein Kartenhaus und sich zusammenbricht, nur wenn man das Ziel mal verpasst hat. Das soll jetzt nicht die Situation beschönigen. Das soll jetzt nicht erklären, warum das völlig in Ordnung ist, dass sie nicht aufgestiegen sind. Das ist natürlich nicht in Ordnung, aber es soll erklären, dass zumindest man sich keine Sorgen um die Existenz des Vereins machen muss.
Zum Schluss die Frage, und ich weiß, sie ist sehr oft gestellt worden. Warum gehört der HSV überhaupt in die erste Liga? Ich als Anhänger oder Befürworter des FC St. Pauli sage, wir haben doch einen würdigen Vertreter im Fußball-Oberhaus. Ist doch schön, wenn wir auch einen guten Zweitligisten haben. Aber warum, sagst du, gehört der Verein in die erste Liga?
Also aus meiner Sicht gehören natürlich nicht nur die sportlich besten Mannschaften in die erste Liga, sondern auch die attraktivsten. Und der HSV hat von der Einschaltquote bei Sky, liegt ja immer noch, schwankt ja immer mal wieder zwischen Platz 4 und Platz 5. Deutschlandweit, Schalke übrigens auch oben mit dabei, auch ein Zweitligist. Hertha BSC folgt kurz danach. Auch vom Zuschauerschnitt übrigens ist es ein ähnliches Bild. Das heißt, natürlich will man in der Bundesliga auch die Vereine sehen, die vielleicht auch mal polarisieren, die auf Interesse stoßen. Das sind am Ende immer die Traditionsvereine. Und wenn Samstag, nichts gegen die beiden Vereine, aber wenn Samstag Augsburg gegen Hoffenheim spielt, dann glaube ich, hat der HSV gegen Ulm nächste Saison eine höhere Einschaltquote.
Stefan, vielen Dank.
Sehr gerne.
Es gibt nicht nur den FC St. Pauli und den HSV in unserer Stadt. Hamburg sieht sich ja gerne als Sportstadt und darüber wollen wir reden. Denn wie steht es eigentlich um die anderen, die Randsportarten und, oder wie auch immer man sie nennen möchte? Dazu ist jetzt unser Sportass Alexander Berthold bei mir. Der Mann, der jeden Sport kennt und ich glaube auch jeden Sport schon mal ausprobiert hat. Guten Morgen, Alex.
Schönen guten Morgen und ja, ich habe schon mal Curling ausprobiert und fand's super.
Curling ist das auf dem Eis, wo man so lang schrabt,
ja, mit
oder?
Dem Schrubber dann und genau.
Welche Position hast du gespielt?
Links draußen.
Ist das der schrubbt oder muss man alles machen beim Curling?
Ich habe tatsächlich alles gemacht, also vom Stein werfen über Schrubben und es macht Spaß. Es gab mal so ein Journalistenturnier, wo dann die Hamburger Medienunternehmen gegeneinander angetreten sind und interessante Erfahrung auf jeden Fall.
Aber man kann dich jetzt nicht am Wochenende bewundern auf dem Eis, wenn du da curlst.
Auf gar keinen Fall.
Wenn es nicht um Fußball geht oder um den HSV, wo findet man dich denn dann in Hamburg beim Sport? Was guckst du dir gerne an?
Aufgrund meiner beruflichen Vergangenheit bei den Towers. Ich war lange Towers-Reporter auch beim Abendblatt. Ich bin großer Eishockey-Fan, was leider in Hamburg ja aus Gründen nicht mehr so möglich ist. Ansonsten bin ich für jede Veranstaltung eigentlich offen, probiere auch gerne mal Neues aus, dann gehe ich mal zum Hockey oder zum American Football oder ich finde, man muss sich alles mal angeguckt haben.
Wir haben ja jetzt schon zweimal drei Aussagen zum HSV und zu St. Pauli gehabt. Rupert und Stefan haben uns da teils interessante Aussagen gegeben. Bevor wir in deine drei Aussagen zum Sport allgemein starten, möchte ich dir eine Aussage geben, die ich beiden gegeben habe. Okay. Und möchte deine Meinung dazu haben. Und zwar ist das ja etwas, was gerne von HSV-Fans besonders nach Siegen gerufen wird. Was sagst du zu der Aussage, St. Pauli ist ein Stadtteil und der HSV ist Hamburg?
Ja, liebe Grüße an Daniel Thun, der das ja mal vor einem Derby sehr plakativ in einer Pressekonferenz gesagt hat. St. Pauli ist St. Pauli, HSV ist Hamburg. Kann ich tatsächlich nur unterschreiben.
Seltsamerweise hat das auch unser St. Pauli-Reporter gesagt. Also selbst der hat diese Aussage unterschrieben. Wo ist Daniel Thun eigentlich heute? Macht der noch was?
Ja, der ist doch bei Fortuna Düsseldorf. Leider gerade in der Relegation gescheitert gegen den VfL Bochum. Aber doch einen sehr guten Job, den er da gemacht hat.
Und jetzt kommen wir zum allgemeinen Sport in Hamburg. Die Aussagen, die dürfen auch mal provokativ sein. Ich möchte auch hier den Hörerinnen und Hörern sagen, es spiegelt nicht unbedingt immer meine Meinung wider, aber wir wollen natürlich unsere Sportexperten dazu bringen, auch mal vielleicht ein bisschen anders auf ein Thema zu gucken und ein bisschen anders nachzudenken.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Die erste Aussage, die ich dir gebe, ist: König Fußball regiert die Stadt, alles andere ist nur Rand.
Ja, ist leider ein trauriger Fakt. Ich finde, andere Städte machen es besser. Wenn man sieht in Berlin, wie viele Erstligisten es in Anführungsstrichen wichtigen großen Sportarten gibt. Das hatten wir in Hamburg auch mal mit den Freezers damals, mit dem HSV Handball, mit HSV St. Pauli. Wir hatten 4 quasi Top-Erstligisten, Volleyball noch. Da haben wir definitiv uns zurückentwickelt. Und ich finde, es ist sehr, sehr schade für so eine geile Stadt, dass wir nicht in all den großen, wichtigen, relevanten Sportarten vertreten sind in der ersten Liga. Das finde ich, wird dieser Stadt nicht gerecht.
Ist es dann nicht auch so, dass dieser Titel Sportstadt Hamburg oder ich glaube Active City gibt es auch noch, dass dieser Titel nicht so ein bisschen ad absurdum geführt wird?
Es ist die Frage, wie wir es definieren. Definieren wir das über Großevents? Das kann Hamburg, das muss man sagen, mit Triathlon, Ironman, Cyclassics, Marathon. Also muss man ja sagen, Großevents können wir. Wenn man aber auf die breite Sportmasse guckt, die Vereine, die wöchentlich quasi die Stadt repräsentieren könnten in ganz Deutschland, da haben wir definitiv Nachholbedarf. Also da sind wir definitiv nicht Spitze. Und ich finde, wenn wir das als Definition nehmen, sind wir keine Sportstadt.
Und man muss ja sagen, Hamburg ist sportbegeistert. Also 500.000 Menschen in dieser Stadt sind Mitglied im Hamburger Sportbund.
Ich glaube, das kann kaum eine Stadt so von sich behaupten, dass so viele Menschen sportbegeistert sind und trotzdem die Sportpolitik, auch gerade was Sportstätten angeht, was Hallenzeiten angeht und so, das ist doch am Ende, wird alles überschattet von den zwei Fußballvereinen, habe ich das Gefühl.
Was man den Fußballvereinen nicht vorwerfen kann, finde ich, weil auch der HSV hat ja das Problem mit ihrer Frauenmannschaft, dass sie kein taugliches Stadion haben. Ich meine, dass die Sea Devils nach Bremen und Hannover auswandern müssen, um ihre Heimspiele auszutragen, weil wir kein normal großes 10.000 Mann Sportstadion in Hamburg haben. Das ist absurd. Also das finde ich eine Katastrophe und wirft auch kein gutes Licht auf Hamburg, ehrlicherweise. Und überleg doch mal, wie oft die Diskussion ist nach einer DFB-Pokalauslosung, wenn, keine Ahnung, Verein XY eine Spielstätte sucht, die nicht Millerntor oder Volksparkstadion heißt. Da haben wir ein Problem. So, und das, finde ich, muss dringend angegangen werden. Wir brauchen ein mittelgroßes Stadion für HSV-Frauen, Sea Devils, für andere Sportveranstaltungen, weil so sind wir auch national nicht konkurrenzfähig. Das muss man halt leider so deutlich sagen.
Aber reicht da ein mittelgroßes Stadion? Also wenn ich mir angucke, was für Pläne immer in dieser Stadt sind und wie viel diese Stadt auch sportlich machen könnte, dann bin ich der Meinung, bräuchten wir eigentlich drei mittelgroße Stadien.
Na, ich glaube schon, dass sich die Vereine die Zeiten teilen könnten. Also wir wollen mal klein anfangen. Also ich glaube, wir Hamburger sollten schon mal mit einem mittelgroßen Stadion zufrieden sein. Dass immer noch mehr geht, ist klar. Aber wir müssen anfangen, die infrastrukturellen Strukturen zu schaffen, um auch ja, in diversen Sportarten auch nach vorne zu kommen.
Aber die Diskussion, wenn ich ehrlich bin, höre ich die, glaube ich, seit 15, 20 Jahren, dass es dieses Stadion nicht gibt, dass es immer wieder Ambitionen gibt. Es gab ja auch Ambitionen von Vereinen neben dem HSV und St. Pauli, Teutonia Ottensen, Viktoria Hamburg, Altona 93, um da mal drei zu nennen, Barmbek-Uhlenhorst. Das sind ja alles Vereine, die gerne in die dritte Liga aufgestiegen wären, die gerne richtig klasse Fußball hier, wenn wir wieder beim Fußball wären, angeboten hätten, dann hätten wir die Sea Devils und. Wir haben so viel Sport, die ja eigentlich beschränkt werden, weil es nicht klappt. Aber warum? Diese Diskussion ist ja so alt.
Man kann es sich leicht machen und der Stadt den schwarzen Peter zuschieben. Natürlich müssen die Vereine auch die Grundstruktur einfach legen, um so ein Stadion zu refinanzieren. Das kostet viel Geld und natürlich wäre es bitter, wenn du so ein großes Stadion baust und der Verein dann sich übernommen hat und dann von der Bildfläche verschwindet. Also es muss ein Zusammenspiel zwischen Stadt und Verein einfach geben und wir brauchen ja auch nur auf den Handball gucken. Die Handballer bräuchten theoretisch auch eine Halle so im Bereich 8.000 bis 10.000, 7.000 bis 9.000 ist nicht in Sicht. Barclays Arena ist teuer, ist groß und in Alsterdorf ist es halt nicht so richtig charmant, um irgendwie auch VIP-Kunden was zu bieten. Also da haben wir ja genauso Bedarf. Die Towers bräuchten eine neue Spielstätte, aber auch das Projekt stagniert ja seit Jahren inzwischen. Also ich glaube nicht mehr, dass der Elbdom kommt, sage ich, wie es ist. Aber ohne eine zeitgemäße Sportstätte kannst du dich einfach als Verein nicht entwickeln.
Führt das auch dazu, dass zum Beispiel so Vereine wie jetzt der HSVH, die ja gerade dieses Riesen-Lizenzdrama hatten, wo Rainer Grünberg sehr, sehr gute Beiträge für uns geliefert hat, die auch nachhörbar sind oder im Abendblatt zu lesen, führt es auch dazu, dass solche Vereine wie unser Spitzenhandball dann irgendwann an die Grenzen kommen? Also Rainer Grünberg hat zum Beispiel ganz klar, was du gerade angesprochen hast, diese Barclaycards Arena erwähnt. Die mussten dahin ausweichen, weil die Alsterdorfer Sporthalle nicht verfügbar war und haben richtig Geld gezahlt, weil das ist einfach nicht wirtschaftlich.
Nee, wirtschaftlich wird's, wenn du irgendwie 10.000 Leute im Schnitt hast, aber wenn du, keine Ahnung, 6.000 im Schnitt hast, zahlst du halt drauf. Und das kann sich ein Verein abseits der Fußballbranche nicht leisten, weil du hast nicht die Fernsehgelder, du hast nicht die Sponsorengelder wie im Fußball, die das kompensieren können. Da sind wir halt wieder bei dem Thema zeitgemäße Spielstätte. Und da reden wir über Grundstücksprobleme in Hamburg. Ja, glaube ich. Aber auch da bin ich sicher, dass man Lösungen finden könnte. Und ich würde mir da ein bisschen mehr Engagement auch aus der Politik wünschen, dass sie ein Interesse daran haben, dass der in Anführungsstrichen bunte Sport größer wird, weil auch das sind Repräsentanten dieser Stadt, das darf man nicht vergessen.
Auf das Thema möchte ich jetzt gehen und die zweite Aussage treffen, die das Ganze mal von der anderen Seite und ein bisschen negativer in Anführungszeichen beleuchtet. Und zwar ist meine zweite Aussage, steckt doch das Geld lieber in Schulen und Straßen als in Sportmillionäre.
Sehr provokante These, weil es oft natürlich völlig unterschiedliche Töpfe sind. Ne? Man kann ja nicht sagen, das, was im Sport eingespart wird, geht automatisch in die Schulen. Da macht man sich's, glaube ich, ein bisschen einfach. Und es geht ja gar nicht nur darum, das für die Profimannschaften zur Verfügung zu stellen, sondern es geht ja auch um Nachwuchsförderung. Schulsport, Hallenzeiten hast du angesprochen, Riesenproblem. Fußballmannschaften, die teilweise abgemeldet werden müssen, weil sie einfach keine Platzkapazitäten haben. Ich meine, das darf nicht sein. Sport ist wichtig für die Kinder, für die Jugend. Wir alle haben mal auf dem Grandplatz irgendwann Fußball gespielt und haben Freundschaften gebildet, haben Ehrgeiz entwickelt und haben Sozialkompetenz dadurch auch ein Stück weit gelernt. Es kann nicht sein, dass Kinder die Chance nicht haben, Sport zu machen, weil es zu wenig Platzzeiten oder Hallenzeiten gibt. Und da muss man gegenwirken. Und da ist es mir zu billig zu sagen, ja, steckt das Geld auch dann lieber in Schulen. Ja, auch da muss investiert werden, aber da müssen andere Töpfe generiert werden, glaube ich.
Aber kann man dann nicht sagen, anstatt jetzt so ein mittelgroßes Stadion zu bauen oder eine Halle für die Towers, baue ich lieber 3 Fußballplätze und 2 Sporthallen für eine Schule, weil mit dem Geld kann ich das sicherlich bauen. Also warum soll die Allgemeinheit für den Spitzensport zahlen? Was bringt mir als Hamburger, als Hamburgerin der Spitzensport?
Aber ist es am Ende der Hamburger, der diese Sportstätten zahlt? Oder die meisten sind ja privat finanziert, da geht es eher darum, dass die Stadt womöglich ein Grundstück zur Verfügung stellt. Sowohl der Elbdom als auch die Eissporthalle, die mal geplant war, waren ja alle privat finanziert. Also da hätte der Steuerzahler an sich jetzt nicht das Problem gehabt, ehrlicherweise.
Aber nochmal die Frage, was bringt mir der Spitzensport? Also das, finde ich, ist eine ganz wichtige Frage, weil man kann ja auch sagen, der bringt was, aber was?
Er bringt in erster Linie Touristen nach Hamburg. Das ist sicherlich, der Sport ist ein Faktor. Also HSV und St. Pauli ziehen die Leute nach Hamburg. Aber auch damals HSV Handball, Freezers haben Leute aus anderen Städten hergezogen. Das ist sicherlich ein Benefit für die Stadt. Es gibt natürlich auch Leute in der Stadt, die sich für Sport nicht interessieren. Die sagen dann natürlich, ja, interessiert mich im Zweifel nicht. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, wenn eine halbe Million Menschen allein im Hamburger Sportbund sind, es gibt ein Grundinteresse am Sport. Und der Hamburger ist begeisterungsfähig. Und wie gesagt, guck nach Berlin, da funktioniert es halt auch, dass auch die Zusammenarbeit unter den Vereinen, auch abseits des Fußballs, die Kommunikation ist viel besser als hier in Hamburg. Hier macht jeder so gefühlt sein Ding irgendwie und lebt so nebeneinander her. In Berlin gibt es mehr aus Solidarität unter den Bundsportvereinen.
Ich finde, was du gerade angesprochen hast, ganz wichtig und das könnte auch ein wichtiger Punkt sein, und zwar die Begeisterungsfähigkeit. Kinder und Jugendliche brauchen ja auch Vorbilder. Und wenn ich einen Jugendlichen habe, der nicht, oder ein Kind habe, das nicht Fußball spielen will, sondern das Basketball spielen will, das Handball spielen will und. Wir haben ja so eine Sport, also allein Hockey, wie groß Hockey in dieser Stadt ist. Dann finde ich es ganz wichtig, dass wir auch Vorbilder haben, wo wir zeigen können, ey, das ist das Spitzenniveau und das können wir in dieser Stadt bieten. Du kannst am Freitagabend mit deiner Mannschaft in der Kreisklasse C Hockey spielen, aber am Samstag kannst du Spitzenhockey sehen und einfach Vorbilder kreieren und Vorbilder haben. Also ich glaube, diese Begeisterungsfähigkeit ist auch ein Riesenpunkt und das bringt der Gesellschaft dann ja auch was, wenn Kinder sagen, das möchte ich auch.
Was halt fatal ist und was in Hamburg auch ein Problem ist zum Beispiel, ich bin sehr im Eissport verbunden, dass viele Talente, und wir haben viele Talente hier im Norden, dass die halt Hamburg und den Norden verlassen müssen, weil sie einfach keine Perspektive haben, hier ihren Profitraum zu realisieren. Und wenn dann, keine Ahnung, gebürtiger Hamburger in Berlin, in Mannheim, in Köln Karriere macht, wäre es doch viel geiler, wenn der hier in Hamburg den Durchbruch zum Profi geschafft hat. Damals Maximilian Franzrepp, ein Elmshorner, der in der DEL gespielt hat, der noch heute in der DEL spielt, der musste halt irgendwann nach dem Freezers aus halt nach Bremerhaven wechseln, um seinen Traum weiterzuleben. Und das finde ich, das muss ein Einzelfall sein. Das darf einfach nicht die Regel sein, dass Top-Talente, egal aus welchen Sportarten, Hamburg verlassen müssen, um ihren Profitraum zu realisieren.
Also bist du ganz klar der Meinung, Hamburg, so eine große Stadt mit so einer Tradition, muss seine Sporttradition neu entdecken oder verbessern? Also wie siehst du das?
Ich würde mir so eine Gesamtstrategie ehrlicherweise wünschen, so zwischen den großen Vereinen, zwischen der Stadt, dass man sich regelmäßig hinsetzt, dass man einen Plan über 10 Jahre aufstellt. So, da wollen wir hin, das brauchen wir, das ist der konkrete Weg. Dass nicht so jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass das mehr konstatiert einfach stattfindet. Und ich glaube, das wäre ein Anfang und dann wird dieses Thema Sportstadt Hamburg auch so ein bisschen mehr mit Leben gefüllt. Also Active City bei allem Respekt, aber nochmal in den Spitzen-Events top, aber was so die breiten Sportarten angeht, haben wir so viel Nachholbedarf.
Das führt uns auch gleich zur dritten Aussage. Active City, Groß-Events, aber auch, was hätte man tun können für die Sportinfrastruktur? Und es gab ja eine Idee, etwas sehr, sehr Großes für die Sportinfrastruktur zu tun. Und zwar in diesem Jahr sind die Olympischen Spiele in Paris. Es hätten unsere sein können. denn sie waren in Hamburg mal geplant, ganz ursprünglich. Aber ich gebe dir da eine Aussage, weil es ist ja schon wieder, es schwirrt ja schon wieder durch die Stadt der Geist von Olympia. Und diesmal sind ja alle dafür, wie auch letztes Mal angeblich alle dafür waren. Die Aussage, mit der ich dich oder die ich dir hier zur Diskussion stellen möchte, ist, die Hamburgerinnen und Hamburger haben keinen Bock auf Olympische Spiele in ihrer Stadt.
Es kommt aufs Konzept, glaube ich, an. Ich glaube, pauschal ist es nicht so. Ich glaube, dass sie keinen Bock haben auf das IOC und diesen Gigantismus. Aber jetzt, wie ich gehört habe, ist ja der Plan, das sich mit einer anderen Stadt zu teilen. Ich glaube, mit Berlin zusammen. Ich glaube, wenn es ein nachhaltiges, gutes Konzept gibt, und wir haben ja schon einige Sportstätten auch in Hamburg, also du müsstest ja jetzt nicht alles neu bauen in dem Sinne, glaube ich, dass der Hamburger begeisterungsfähig dafür sein könnte, wenn es jetzt so eine Einzelbewerbung wäre, wo du gefühlt die halbe Hafencity nochmal umbauen müsstest, für Milliarden, darauf hätten die Hamburger wahrscheinlich eher keinen Bock, aber wenn das in einem vernünftigen Rahmen ist, glaube ich schon, dass es auch eine Begeisterung dafür geben könnte.
Aber wäre das nicht auch eine Idee, ein Vermarktungskonzept, den Hamburgerinnen und Hamburgern zu sagen, Leute, wir können es ganz einfach machen, es geht darum, die Sportinfrastruktur für euch alle zu verbessern durch dieses Event, weil das war ja auch 2015 beim Referendum einer der Talking Points, dass man gesagt hat, es ist ein riesiges Investment in die Infrastruktur, in die Sportinfrastruktur in dieser Stadt.
Ja, es geht um das Thema Nachnutzung und ich fand dieses Konzept damals in der Hafen City total charmant, auch mit dem Olympiastadion, das dann zurückgebaut wird, die anderen Sportstätten, die verkleinert werden, die dann für Schulen zur Verfügung gestellt werden. Ich fand das Konzept toll, ich war für Olympia, war auch total enttäuscht, als das Referendum so ausgegangen ist,
wie es ausgegangen ist. Warst du auch überrascht?
Nein, weil häufig die gegen etwas sind, mehr mobil machen als die für etwas sind und ich glaube, dass die dafür waren, so ein bisschen dachten, ah, wird schon irgendwie ein Selbstgänger und jetzt müssen wir gar nicht noch so viel die Werbetrommel rühren und dann kam plötzlich das Erwachen und für den Sportstandort Hamburg war das auch nochmal so ein Tritt in den Allerwertesten, ehrlicherweise.
Also so ein bisschen wie beim Brexit-Referendum, wo auch David Cameron gesagt hat, ach, die Briten werden schon dafür stimmen, dass wir in der EU bleiben. Und dann gab es das böse Erwachen.
Ja, es war ja auch knapp damals, ne? Also das muss man ja auch fairerweise sagen.
51,6 gegen 48,4.
Genau, also es ist ja fast eine 50-50-Entscheidung gewesen. Und aber gut, die dagegen waren, haben mehr mobil gemacht, haben dann mehr Argumente für sich offenbar transportiert. Schade, es war eine Chance für Hamburg, glaube ich. Jetzt gucken wir nach Paris. Wir hätten alle lieber in die Hafen City, glaube ich, geschaut, oder?
Das wäre, glaube ich, auch ein Riesen-Event gewesen und fürs Abendblatt das vollends harte Jahr gewesen. Also man muss ja auch sagen, als Journalist erst die EM im eigenen Land Klar. und dann die Olympischen Spiele. Wir hätten uns über freie Wochenenden nicht freuen können, weil die hätte es nicht mehr gegeben wahrscheinlich.
Ja, aber deswegen wird man ja Sportjournalist, um genau solche Events zu covern. Und gerade wenn man gebürtiger Hamburger ist und einen gewissen Stolz hat, auch Hamburger zu sein, wäre es natürlich geil gewesen, wenn die ganze Welt auf Hamburg geschaut hätte und wir in der Hafen City bei etwas besserem Wetter hoffentlich coole Olympische Spiele gehabt hätten. Aber ja, vielleicht nehmen wir nochmal einen zweiten Anlauf mit Berlin zusammen. Die haben das Olympiastadion, wir haben Barclays Arena beispielsweise, wir haben Ruderstrecken, also warum nicht?
Es geht um 2036 oder 2040, dann bist du ja noch beim Abendblatt.
Lass mich kurz überlegen. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, ja.
Aber würdest du dir wünschen, dass das passiert? Also würdest du dir wünschen, dass es nochmal Olympische Spiele gibt in dieser Stadt, weil diese Stadt, du sagst es ja, Groß-Events eigentlich kann?
Ja, ich würde es spannend finden. Also warum nicht? Ob es am Ende klappt und wie die internationale Konkurrenz ist, weiß ich nicht. Ob Berlin da Bock drauf hat, das mit uns zu machen, wird man sehen. Aber ein Versuch ist es definitiv wert. Und ich glaube auch, dass das nochmal so einen Schub für den Sport im Allgemeinen geben könnte, wenn dann die Entscheidung auf Hamburg und Berlin beispielsweise fallen würde.
Um auf den Anfang unserer Diskussion oder unseres Interviews nochmal zu kommen. Das heißt, du würdest jetzt sagen, Hamburg ist Sportstadt. Die Aussage stimmt ein bisschen.
Ist eine halbe Sportstadt, würde ich sagen. Also was Großevents angeht, ja. Was Sportarten abseits des Fußballs im Ligabetrieb angeht, nicht. Was Infrastruktur angeht, haben wir auch Nachholbedarf. Also lieber Senator Grote, Sie haben einiges zu tun.
Und mit diesem Appell an den zuständigen Senator Andi Grote endet unser 3-Umschläge-Ersatz. Vielen Dank an meine 3 Sportfachleute für ihre Meinung und die interessanten Gespräche zum Thema HSV, St. Pauli und dem Sport in Hamburg. Und was sagen Sie, liebe Podcast-Freunde, zu den getroffenen Aussagen? Schreiben Sie uns gerne unter moinhamburg@abendblatt.de. In der nächsten Woche ist Matthias Iken zurück im Abendblatt-Podcast-Studio und wird sich wieder den 3 Umschlägen stellen. Wir werden aber sicherlich auch Zeit finden, über seine Abenteuer beim Wandern zu sprechen.
Die Analyse aus unserer Chefredaktion.
Ja, dieses Geräusch, das gehört zu vielen Frühstückstischen dazu, das Rascheln der gedruckten Zeitung. Aber von immer mehr Tischen verschwindet die Zeitung und wird ersetzt durch das Handy, durch Apps und zum Beispiel auch durch Podcast. Aber wie steht es um die gute alte Tageszeitung? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir aus der Podcast-Redaktion gar nicht so weit laufen. Die schreibenden Kollegen sitzen ja direkt neben uns. Ich habe mir unseren Chefredakteur Lars Haider zu mir ins Podcast-Studio geholt. Mit ihm möchte ich über die gedruckte Zeitung, die Digitalisierung, die Medien und eine Neuerung bei unserem Abendblatt sprechen. Guten Morgen, Lars.
Guten Morgen.
Lars, normalerweise ist Matthias Iken ja Samstag hier. Der hat mich ja böserweise im Stich gelassen und konnte nicht. Deswegen reden wir heute über andere Themen. Wir haben eben über den Sport in Hamburg geredet und jetzt reden wir über Zeitung. Aber bevor wir da einsteigen, mal die Frage. Matthias ist ja Wandern im Auftrag des Abendblatts. Habe ich das richtig verstanden?
Wenn er das behauptet, wird es ja wahrscheinlich so sein.
Ja, aber jetzt sei mal ehrlich, wir sind ja unter uns. Du hast ihn noch wandern geschickt, um ihn mal ein bisschen los zu sein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also er wandert ja selber gerne. Es ist wirklich, glaube ich, eines seiner größten Hobbys ist Wandern. Und dann wandert er so durch die Gegend. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hatte ihm mal irgendwann eine Idee zugerufen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau ist, aber wird schon gut werden.
Ich hoffe es. Also er sagte, er ist nächste Woche wieder da. Das heißt, so weit wird er nicht wandern. So. Der Jakobsweg wird es wohl nicht. Aber wir sprechen heute nicht über Matthias Iken, obwohl das wahrscheinlich auch ein interessanter Podcast wäre, da mal eine Stunde Iken. Sondern wir sprechen heute über Zeitungen und wir fangen bei uns im Haus mal an. Das Hamburger Abendblatt, das gibt's ja jetzt 1-2 Jahre. Wir hatten ja gerade großes Jubiläum. Die Hörerinnen und Hörer werden sich dran erinnern. Und seit der Gründung erscheint es im gleichen Format. Mhm. Und zwar im sogenannten nordischen Format. Abendblatt-Leserinnen und Leser werden wissen, die große Zeitung. Da gibt's jetzt eine Änderung nach fast 76 Jahren. Und zwar wird die Zeitung in diesem Jahr umgestellt auf das sogenannte rheinische Format. Was heißt das?
Das heißt erstmal, das rheinische Format kennt man. Das ist eigentlich das Format, das die meisten Zeitungen in Deutschland haben. Insbesondere die Regionalzeitung und Lokalzeitung. Das darf man wiederum nicht mit dem Tabloid-Format verwechseln. Das ist das Format, was zum Beispiel die Morgenpost hat. Also das ist ein sehr kleines Format. Das rheinische Format ist etwas kleiner als das sogenannte nordische Format. Und wir stellen um. Warum stellen wir um? Das ist jetzt auch keine Sache, die wir uns zunächst ausgesucht haben. Es ist ja bekannt, dass das Hamburger Abendblatt von Axel Springer gegründet wurde, dem großen Hamburger Verleger, dass es seine Lieblingszeitung war. Und deshalb werden wir seit dieser Gründung auch in den Druckereien von Axel Springer gedruckt. Das hat sich auch nicht geändert, nachdem vor 10 Jahren Axel Springer das Hamburger Abendblatt an die Funke Mediengruppe verkauft hat. Aber nun hat Axel Springer mitgeteilt, dass sie die Druckerei in Ahrensburg, wo das Abendblatt halt so lange gedruckt wurde, schließen. In diesem Jahr, genau gesagt zum 31. Juli. Und wir waren jetzt dann doch vor der Aufgabe, eine neue Druckerei zu finden. Und dazu muss man wissen, das ist gar nicht so einfach. Es gibt kaum Druckereien, die eine Zeitung wie das Hamburger Abendblatt drucken können. Und man muss sagen, es gab tatsächlich keine einzige Druckerei in greifbarer Nähe, muss man sagen. Und mit einer Zukunftsperspektive, die uns nicht in 1-2 Jahren vor dieselbe Situation stellt wie jetzt, also dass wieder geschlossen wird, gab gar nicht so viele, die das Abendblatt hätten drucken können. Und ich bin ehrlich gesagt am Ende total froh, dass wir überhaupt was gefunden haben. Wir werden die Zeitung künftig in Braunschweig drucken und zwar in einer Druckerei der Funke Mediengruppe, also in einer Druckerei, die wie das Abendblatt zu diesem Konzern gehört. Und was wir aber dafür in Kauf nehmen müssen, ist, dass wir nicht mehr im nordischen Format drucken, sondern im sogenannten rheinischen Format. Einfach, was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, die Zeitung wird jetzt kleiner, aber sie wird auch dicker. Bisher sind es ungefähr 24 bis 26 Seiten pro Tag, künftig werden es 36 Seiten pro Tag sein.
Also man muss auf keine Inhalte verzichten, es wird einfach ein bisschen kleiner.
Es wird kleiner. Und dafür wird es aber ein bisschen dicker. Das ist auch, man kann natürlich auch sagen, ich habe hier die Diskussion oft gehabt in Marktforschungsrunden, dass es auch doch viele Leser gab, die sagen, das ist eigentlich natürlich schön, so ein großes Format, aber es ist ein bisschen unpraktisch. Es ist unhandlich und dieses etwas kleinere, wie gesagt, ich betone etwas kleinere Format, ist natürlich viel handlicher, viel praktischer, kann man besser umklappen und so. Und meine Prognose ist auch, dass es praktisch, also wenn man die Zeitungen nicht nebeneinander hält, sondern jeweils einmal das rheinische Format, einmal das nordische Format sieht, dann merkst du, du siehst halt alles aus wie Abendblatt und du musst es schon gut kennen, um zu verstehen, dass das eine etwas kleiner ist als das andere.
Wenn wir über Zeitungen reden und über gedruckte Zeitungen, dann gibt es eine relativ, ich sag mal, berühmte Prognose, und zwar von Bill Gates. 1998 hat Bill Gates gesagt, 2000 erscheint die letzte gedruckte Zeitung. Jetzt habe ich 2024 und vor mir liegt Welch Wunder, ein gedrucktes Abendblatt. Was ist passiert? Warum hatte Herr Gates denn nicht recht?
Ach, er hat ja auch, man kann nicht immer recht haben in seinem Leben, auch wenn man Bill Gates ist. Offensichtlich ist es so, dass es ganz viele Menschen gibt, die eine Zeitung gerne auf Papier haben wollen. Jetzt, als bei uns die Druckerei schloss, gab es ja auch einige, die gesagt haben, Moment, ist das nicht der Moment, jetzt das aufzuhören mit dem Drucken auf Papier, zumindest fürs Abendblatt. Und ich fand immer, die Frage stellt sich gar nicht. Wenn Menschen die Zeitung auf Papier haben wollen und wir die Möglichkeit haben, sie auf Papier zu drucken, dann drucken wir sie auf Papier. Und das ist auch so ein bisschen so das Versprechen, das wir jetzt geben in einer Zeit, wo ja andere Zeitungen die Zahl ihrer Ausgaben reduzieren oder sogar ganz einstellen, dass wir sagen, so, liebe Leserinnen und Leser, solange ihr das Hamburger Abendblatt auf Papier haben wollt, bekommt ihr es auf Papier. Die einzige sozusagen die einzige Veränderung, die man dafür jetzt einmal akzeptieren muss, ist, dass die Zeitung nicht mehr im nordischen Format, sondern im rheinischen Format erscheint.
Und das Wichtigste ist, glaube ich, der Inhalt wird sich nicht verändern. Der wird weiter die gewohnte Abendblattqualität haben. Du hast es gerade schon gesagt, zur Wahrheit gehört ja aber auch, dass der Markt für gedruckte Zeitungen in Deutschland kleiner wird. Mhm. Das ist ja gar kein Geheimnis. Mhm. Und jetzt gab es diese Prophezeiung oder Prognose von Bill Gates. Und jetzt wollen wir doch mal versuchen, wir gucken mal in die Glaskugeln. Jetzt wollen wir aus der Bill Gates Prognose die Lars Haider Prognose machen. Also, bis wann wird es die gedruckte Zeitung denn geben? Oder kann man das eigentlich gar nicht sagen, weil es immer noch Menschen gibt, die sie haben wollen?
Also, mir ist diese Frage schon oft gestellt worden. Die Antwort ist immer dieselbe. Ich glaube, dass es kein Ende der gedruckten Tageszeitung geben wird. Also, das ist einfach so. Die Frage ist natürlich, in welcher Größenordnung wird sie gedruckt? Du hast es gesagt, in den Spitzenzeiten hatte das Abendblatt etwas über 300.000 gedruckte Exemplare, die täglich verkauft wurden. Heute ist es ungefähr noch ein Drittel. So, das wird wahrscheinlich auch weiter zurückgehen, das ist so. Aber vielleicht haben wir dann irgendwie Situationen wie bei den Schallplatten, wo man dachte, die Schallplatte war doch irgendwann auch, eigentlich dachten alle, ist komplett verschwunden und dann war sie doch nicht ganz verschwunden. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit der gedruckten Zeitung. Unser Versprechen sozusagen ist, solange Menschen die Zeitung des Hamburger Abendblatt auf Papier haben wollen, kriegen sie auf Papier. Sie kriegen auch Podcasts vom Hamburger Abendblatt, sie kriegen Videos vom Hamburger Abendblatt, sie kriegen Newsletter, sie kriegen auf abendblatt.de, alles so wie sie es haben wollen. Ich glaube, das muss auch immer der Anspruch sein von Verlagen, dass sie ihre Inhalte den Leuten so zur Verfügung stellen, wie die das wollen und nicht, wie das für die Verlage am besten wäre.
Und jetzt kommst du aus dem Zeitungsgeschäft, du bist ein Mann der Zeitung, der gedruckten Zeitung. Nö. Aber du hast ja mal angefangen.
Ja, ich meine, gut, insofern bin ich auch, ehrlich gesagt, dann bin ich auch ein Mann des Faxgeräts und ein Mann des Telefons mit Schnur.
Ja, aber warte, lass mich mal eine Frage stellen, dann wird sich das für dich aufklären. Aber du hast diese digitale Transformation ja live mitgemacht. Du hast ja die Anfänge mitgemacht und auch, wie hat sich das Nachrichtengeschäft, das Zeitungsgeschäft verändert? Also was für eine große Veränderung gab es im Zuge dieser Digitalisierung?
Ich glaube, die entscheidende Veränderung ist, dass wir heute wissen, welche Texte gelesen werden und welche nicht. Früher war das so, dass man in eine Konferenz reinkam und dann hat der allmächtige Chefredakteur auf sein Bauchgefühl gehört und gesagt, dieser Text war toll und das und wurde gelobt und damit stand fest, das war ein toller Text. Heute können wir sagen, dieser Text ist von 12.000 Leuten gelesen worden und dieser Text ist nur von 80 Leuten gelesen worden. Und das ist natürlich so wertvoll, dass man dann auch über Dinge berichtet, die Leute lesen, was in der Vergangenheit oft nicht der Fall gewesen ist. Wir hatten in der Vergangenheit auch Texte, auch im Hamburger Abendblatt, die sind von 10, 12, 15 Leuten gelesen worden. Und da ist der Aufwand, steht natürlich in keinem Verhältnis zum Ertrag. Und ich glaube, das ist die größte Errungenschaft, dass man anhand von Zahlen jetzt belegen kann, was interessiert die Leute. Ich will dir ein einfaches Beispiel nennen und mich da gleich mit in Staub schmeißen. Ich gehörte durchaus zu denen, die gedacht haben, naja, so ein Kulturteil, der gehört zwar in eine Zeitung, aber es ist ein bisschen sowas wie ein Hygienefaktor, den muss man halt haben. Heute können wir anhand der Zahlen sehen, dass halt Konzertkritiken, Theaterkritiken, alles, wo es darum geht, da waren Menschen und die wollen wissen, wie es war, dass das extrem gut gelesen wird und dass Leute deswegen auch ein Abo des Abendblatts abschließen. Das heißt, der Kulturteil ist von einem Außenseiter zu einem der wichtigsten Teile so einer Zeitung geworden. Das wäre uns aber nie klar gewesen, wenn wir diese Zahlen nicht gehabt hätten.
Und jetzt am Ende noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das können wir ja auch mal machen. Du hast es eben schon erwähnt. Wir wollen den Leserinnen, den Lesern das bieten, was sie wollen, aber auch wie sie es wollen. Und wenn ich mich jetzt für ein Abo des Abendblatts entscheide, dann kriege ich ja nicht nur das Abendblatt, wenn ich es haben will, das gedruckte, sondern ich kriege eine ganze Palette mehr. Was bietet das Abendblatt den Interessierten, wenn die jetzt sagen, Mensch, ein Abo, das wäre doch was für mich.
Nein, das Entscheidende ist erstmal, man kann sie ja sagen, also ich würde gerne eine Zeitung auf Papier nach Hause haben. Wunderbar, gibt die Zeitung auf Papier nach Hause. Dazu gibt es dann auch den Zugang auf abendblatt.de. Man kann aber auch sagen, ah, das ist ja ganz schön viel Geld für so eine Zeitung nach Hause. Gibt's da nicht was Günstiges? Ich habe gerade, mein Nachbar hat mich gerade neu, ganz stolz, neuer Nachbar, muss man sagen, sagt, ah, ich habe jetzt das Abendblatt abonniert. Das ist ja gar nicht so teuer, wie ich dachte. Sag ich, was zahlst du denn jetzt? Sagt er, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 9 €. Das heißt, der wird abendblatt.de nur haben. Sagt er, reicht doch völlig aus. Und wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich das viel früher genommen. So. Also es ist, das ist glaube ich der Trick, es ist von, ich sag mal, von 0 € für die, die diesen Podcast zum Beispiel hören, bis 700 € für die, die das Komplettpaket mit allem, was es gibt, haben im Jahr, ist irgendwie alles dabei. Und das ist doch der Trick, dass man sagen kann, jeder kann sich diese Zeitung leisten. Es gibt sie für kleines Geld, die Inhalte, es gibt sie für kleines Geld, für großes Geld. Und das ist das, glaube ich, das, was dann zum Beispiel meinen Nachbarn dazu bewegt hat, zu sagen, ich kaufe das. Und der hat dann gleich wieder seinen Arbeitskollegen und gesagt, das wusste ich gar nicht, dass das so günstig ist. Und das muss man vielleicht auch mal zwischendurch, muss man auch mal sagen, ja, also es ist, im Verhältnis ist das eine Sache, die zu den deutlich günstigsten gehört, die man so im Medienbereich haben kann.
Lars, vielen Dank.
Gerne.
Einer unserer erfolgreichsten Podcasts ist unser True Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher analysiert gemeinsam mit dem bekannten Hamburger Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel reale Fälle. Ihre letzte Folge trägt den Titel Statt Partystimmung kam der Tod. Bettina Mittelacher ist jetzt bei mir im Abendblatt Podcaststudio. Bettina, statt Partystimmung kam der Tod. Interessanter Titel. Worum ging es denn in dieser Folge?
Also dieser Titel ist überhaupt nicht übertrieben. Es ging um eine 16-Jährige, die die sogenannte Partydroge Ecstasy genommen hat. Das war bei einer Fete am 12. September 2020, wo mehrere Jugendliche zusammen gefeiert haben. Und nach dem Konsum, nicht nur dieser ersten, sondern einer zweiten Tablette, ist diese 16-Jährige dann tatsächlich gestorben.
Diese Folge war ja für Professor Püschel und dich eine besondere Folge. Also ihr macht sehr viele Themen, aber gerade dieses Thema Drogen und du hast es schon gesagt, Partydroge, das hat euch sehr beschäftigt und ihr habt auch eine Botschaft, die euch beiden wichtig sind und die betrifft dieses Ecstasy. Worum geht es euch denn?
Also Ecstasy gilt ja, wie ich es eben gesagt habe, als Partydroge. Das klingt nach Spaß, das klingt nach Unbeschwertheit und so locker und harmlos. Wir wollen sehr ausdrücklich darauf aufmerksam machen, das gilt also für Professor Püschel und mich, für uns beide, dass diese sogenannte Partydroge, das Ecstasy, hochgefährlich ist. Das liegt zum einen daran, dass man gar nicht weiß, was für Inhaltsstoffe da drin sind. Da wird vieles zusammengemixt und teilweise sind da toxische Stoffe dabei. Und die können verheerende Wirkungen haben, so dass letztlich es zum Kollaps kommt und ein Mensch wirklich sterben kann. Und das Fatale ist, dass diese Drogen manchmal total scheinbar harmlose Namen haben. Also in diesem Fall beispielsweise Hello Kitty oder Super Mario. Das sind Begriffe, die man eventuell mit Spielzeug, Kinderzimmer assoziiert und hier handelt es sich wirklich um gefährliche Mittel, vor denen man gar nicht genug warnen kann.
Ihr habt das in eurer Podcast-Folge gemacht und ich glaube, der Titel weist auch schon darauf hin, was passieren kann, nämlich anstatt einer harmlosen Partydroge kam der Tod und diese 16-Jährige ist daran gestorben und sie ist ja nicht die Einzige, die Drogentoten sind ein Riesenproblem. Ihr seid sehr erfolgreich mit eurem Podcast und ihr habt ganz, ganz viele Themen, die ihr abdeckt. Und für eure Fans und auch für die, die es noch werden wollen, die werden sich freuen. Denn gestern ist ja schon die neue Folge eures Erfolgspodcasts, dem Tod auf der Spur, erschienen. Worum geht es denn in der neuesten Folge?
Da geht es um den Tod eines 69-jährigen Hamburgers, der in seiner Wohnung ermordet aufgefunden wurde. Es wurde eine sehr brutale Vorgehensweise festgestellt. Verdächtig war nachher eine 38-Jährige, die aufgrund von DNA-Spuren als Tatverdächtige ermittelt und dann auch vor Gericht gestellt wurde. Und dieser Fall hat eine sehr interessante Wendung, viele spannende Details. Im Ergebnis war es so, dass diese Verdächtige, die Angeklagte freigesprochen wurde. Das hatte mit vielen glücklichen Umständen zu tun und das ist ein wirklich hochinteressanter Fall gewesen und mit viel Dramatik.
Vielen Dank, Bettina Mittelacher. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Das Team von Hamburg am Morgen erreichen Sie unter moinhamburg@abendblatt.de. Dort freuen wir uns über Feedback, Kritik, Lob und alle Anregungen zu Themen rund um unsere Stadt. Ich habe noch zwei Hinweise für Sie. Unter dem Titel Applaus für Hausbesetzer und Angst vor Böhringers Dioxin hat mein Kollege Ulf-Peter Busse einen absolut lesenswerten Artikel über einen der größten Skandale in der Geschichte Bergedorfs geschrieben. Den Link habe ich Ihnen in die Shownotes gestellt. Und bei Marcel Becker ist morgen bei Hamburg am Morgen der Kriegsreporter Jan Jessen zu Gast. Unser Kollege Jan ist in den verschiedenen Kriegs- und Krisengebieten der Welt unterwegs. Und er berichtete und berichtet unter anderem aus Afghanistan, Armenien, dem Irak, aus Syrien, Israel und der Ukraine. Also, heute lesen, morgen hören, ansonsten verpassen Sie wirklich was. Wir hören uns auch morgen schon wieder, wie immer überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.